Wenn dich der Impuls, das Wort angesprochen hat, will ich dich ermutigen, nach dem Gottesdienst haben wir immer Gebet hinterm Flügel. Das ist gut, wenn man angesprochen ist, zu reagieren. Und kannst auch gerne sonst mir eine E-Mail schicken in der Woche, sagen, mich hat es angesprochen, können wir uns mal treffen. Meld dich einfach, red drüber und such Menschen, die mit dir beten. Jetzt habe ich ein Vorrecht, eine ganz besondere Person vorzustellen. Und ich freue mich total, Gianni, dass du hier bist. Komm doch bitte mal nach vorne. Ein Applaus für einen guten Freund. Manche kennen ihn schon, manche bestimmt nicht. Das ist Gianni Gaeta von der Life Church in Österreich, Wien. Und ich würde ihn euch mal mit ein paar Schlagworten vorstellen, wie ich ihn irgendwie kennengelernt habe. Also, leidenschaftlich, visionär, jesusliebend, lebensbejahend, freudig, Familienmensch. Das wäre so die Kurzform, die ich so wahrgenommen habe, wenn ich dich immer mal gesehen habe oder bei MC so ein bisschen. Und wir haben die Gepflogenheit, dass wir drei Fragen immer Gastsprechern stellen. Und natürlich kriegst du auch die Fragen, weil bei uns ist ständig Bewegung, von der einige kennen dich, aber ich denke, manche werden denken, wer ist das? Von der stell doch kurz mal dich und deine Family vor.
Also, mein Name ist... Ich bin Gianni Gaeta, mein Familienname kommt aus Italien. Es gibt tatsächlich eine Stadt in Italien, die heißt Gaeta. Und ich bin mit einer französischen Mutter aufgewachsen. Meine Frau kommt aus England. Meine Kinder sind in Österreich geboren. Mein Schwiegersohn kommt aus dem Iran. Also wir sind eine bunte Mischung. Und genau. Und meine Frau ist auf dem Weg. By the way, unsere Koffer sind nicht ganz angekommen, wie wir gedacht haben. Aber sie ist auf dem Weg hier. Und ja, ich bin verheiratet und ich habe drei erwachsene Kinder und eine Enkeltochter und eine auf dem Weg.
Wow, das hört sich international an und auch dynamisch. Wenn du nicht gerade so mit Gemeinden unterwegs bist, ne, was machst du denn so privat?
Also ich gehe gerne mal in Theater oder Kino oder einfach so lesen. Das mache ich so privat. Oder dann meine Frau und ich gehen gerne lange Spaziergänge. Also genau, das machen wir. Das mache ich so. Wenn ich nicht gerade predige oder sowas. Obwohl es eigentlich Church ist mein Hobby auch. Ich muss sagen, das ist schwer zu trennen für mich. Ich sehe das, was ich jetzt gerade tue, nicht als Arbeit. Also.
Das ist gut. Jetzt hat man ja so Punkte, wo man sagt, das ist so wirklich meine Leidenschaft. So als Pastor muss man viel machen, aber dann gibt's so Punkte, wo man merkt, man gewinnt Energie. Was ist denn deine Leidenschaft, wo du sagst, das gibt dir Energie und Power?
Also eine Sache muss ich dazu sagen, ich koche auch gerne, ja. Und so, das mache ich auch. Das ist auch ein Hobby, das ich habe. Das habe ich früher vergessen zu sagen. Meine Leidenschaft ist, wie gesagt, das, was ich tue, ist meine Leidenschaft. Das heißt, Gemeinden, Kirchen starten, wo keine gibt. Und in Österreich besonders gibt es viele, viele Orte, wo keine Church gibt. Wir haben gerade eine vor 3 Jahren angefangen in Burgenland, gleich in der Nähe von Wien. Es hat 270.000 Einwohner in dieser Gegend und es gibt keine einzige Freikirche oder sowas. Und, oder Leute, die wirklich gläubig sind. Und so. Das mache ich sehr gerne. Ich sitze in einem Wohnzimmer mit 3 Leuten und ich rieche Größe. Das mache ich sehr gerne.
Das meinte ich mit visionär. Wie viele Gemeinden habt ihr schon gegründet?
Wir haben 15 Gemeinden gegründet in Österreich.
Genau, wir können viel von Ihnen lernen. Von daher freue ich mich, dass du da bist und werde kurz für dich beten und dann darfst du Gas geben. Gott, ich danke dir für Freunde im Reich Gottes, die uns ergänzen. Und wir wollen Gianni einfach herzlich willkommen heißen in unserer Mitte, als Verwandter, als Freund. Wir wollen unsere Herzen öffnen und ihn einfach in deinen Schutz und Segen stellen jetzt. Amen.
Dankeschön. Danke. Guten Morgen. Wie ihr mitbekommen habt, ich bin vor viele Jahre von Italien nach Österreich ausgewandert, aber ich bin irgendwie noch ein bisschen Italiener geblieben und ich brauche ein Grundgeräusch immer. Also, als meine Frau zuerst nach Italien kam, meine Eltern kennenzulernen, sie hat gefragt, warum wir streiten die ganze Zeit. Und wir haben gesagt, nein, wir streiten nicht, wir reden nur. Ja, so. Wer hat mit Italiener zu tun in seinem Beruf oder sowas? Ein paar von euch, ich werde für euch beten nachher. Wie gesagt, mein Akzent ist ein bisschen durcheinander, weil ich habe, also ich ist nicht wienerisch, definitiv nicht, ja. Wie gesagt, ich bin in Italien aufgewachsen mit einer französischen Mutter, da habe ich Französisch so gesprochen mit meiner Mom und manche Freunde in Frankreich. Und dann habe ich in England Theologie studiert und dort habe ich Englisch gelernt. Ja, ich kam in diese Schule, ohne ein Wort Englisch zu kennen. Und ich kannte, ich glaube, die zwei Sätze, die ich kannte, die waren beide gefährlich. Als ich in der Bibelschule kam, in der südlich von London, die Direktorin hat mich willkommen geheißen. Ich war sehr früh da, einige Tage früher als alle anderen. Ungewöhnlich für Italiener. Und sie hat mich willkommen geheißen, diese ältere Dame. Und ich wusste nicht, dass sie Direktorin ist von der ganzen, von der Fakultät. Und sie hat mich gefragt in Französisch, was ich sagen kann auf Englisch. Und ich habe gesagt, ja, ich kann sagen, I belong to you. Weil ich habe in einem Radiosender gearbeitet und ich habe Lieder, so Platten aufgelegt und so weiter. Und eine von Bob Dylan hat geheißen, von Phil Keaggy hat geheißen, I belong to you. Und sie hat gesagt, oh ja, das sagt man nicht hier, ja, in der Bibelschule. Da habe ich später entdeckt, dass der 10. Gebot war Beziehungsverbot, ja, so in der Schule. Und dann hat sie gesagt, was kannst du noch sagen? Und ich habe gesagt, ich kann, what can I do for you? Und sie hat gesagt, das ist schön, ja. Und dann hat sie ein Kübel Wasser genommen und einen Ding und er hat gesagt, du kannst das ganze Wohnzimmer hier waschen. Und ich habe gedacht, sie macht einen Scherz, ja. Aber sie hat das echt gemeint. So, ich wusste, diese zwei Worte darf ich nicht sagen, ja. Auf jeden Fall. Da habe ich Englisch geredet und dann, oder gelernt und dann in Österreich habe ich Österreichisch, man sagt Deutsch bei uns, und ich erinnere mich, ich hatte diesen Deutschunterricht also genommen und so weiter. Und dann, ich wurde gebeten, einen jungen Mann zu besuchen in einem Gefängnis. Er hatte seine Mutter umgebracht, dieser junge Mann. Und ich durfte ihn besuchen gehen und mit ihm reden, über Gott reden, so als Seelsorger. Aber er hat so einen Akzent geredet. Ich habe kein Wort verstanden, was er gesagt hat. Ich habe nur genickt und nur Ja gesagt. Und wenn ich gemerkt habe, dass er verblüfft war, habe ich gewusst, dass hätte ich nicht Ja sagen sollen, da hätte ich was. Aber er hat so einen Akzent gehabt, dann wusste ich, also ich lerne nicht der richtige Deutsch hier. Und so, wir haben ein paar Akzenten kennengelernt in Österreich. Aber auf jeden Fall, ist super hier zu sein. Wie bin ich auf die Lukaskirche gekommen? Und überall, wo ich war, vor kurzem habe ich in der Konferenz von der Volksmission gepredigt in Deutschland. Und ich habe, jeder, der Berliner war, gesagt, kennst du die Lukaskirche? Ja, ich glaube, ich habe gehört, da muss die Lukaskirche kennenlernen. Die sind echt coole Leute. Und ihr seid wirklich eine wunderschöne Gruppe von Menschen, was ich hier sehe. Ich habe ein Wort, ich habe ein Bild gesehen für euch. Und ich habe wieder ein Eimer oder ein Kübel voll Wasser gesehen. Und das war alles, was Gott in euch tut. Ja, das war voll, aber wirklich fast randvoll, ja. Und dann habe ich gesehen, wie ein Hand mit einem Stanley-Messer gekommen ist und so gemacht hat. Und richtig aufgerissen und das ganze Wasser ist überall rausgegangen. Ja. Und ich habe den Verdacht, dass Gott das mit euch machen will. Im positiven Sinn meine ich nicht, dass er will, dass die Kirche im negativen Sinn explodiert, in den Sinn von irgendwelche schlechte Dinge. Aber ich habe den Eindruck, dass Gott sagt, was ihr hier habt, ist viel zu gut für euch selbst zu behalten. Aber schon die Atmosphäre in dem Raum heute. Wisst ihr, wie viele Leute in dieser Stadt sind, die würden, ich weiß nicht, was sie tun würden, hier zu sein, in dieser Atmosphäre zu sein. Und ich denke, dass Gott will zu euch in euren Verstand kommen, die euch dazu bringt oder manche von euch in diese dualistische Lebensstil zu leben. Das, was ihr jetzt macht, die Worte, die wir gesungen haben, er will, dass alles das, was hier passiert, alles damit zu tun hat, mit das, was am Montag und am Dienstag und am Mittwoch und Donnerstag geschieht. Dass das, was hier passiert, das, was ihr bekennt jetzt über den Namen Jesus, über Gott selbst, dass das hinausfließt in euren Arbeitsplatz, überall, wo ihr seid, als Eltern, in der Schule, in der Politik, in Business, überall. Es gibt keinen Ort, an welchen Gott nicht hinein will. Und ich habe gesehen, wie manche von euch das richtig schön einfach gesagt habe, das ist Kirche, das ist meine Spiritualität und dann, wenn ich rausgehe, das ist mein Leben. Und Gott sagt, und jetzt kommt er und macht das so. Und dann fließt alles überall. Ich so, einfach überall, ja. Und ich spreche das über euch, dass das, was Gott in die Geschichte von dieser wunderbaren Gemeinde getan hat, in ganz Berlin überfließt, weil es ist einfach so konzentrierte Güte hier, dass Gott überall fließen lassen will. Ich weiß es nicht, was für dich persönlich das bedeutet, aber definitiv frag dich, wie kann ich die Lieder, die ich gesungen habe, die Worte, die ich bekannt habe, wie kann ich sie in meinen Alltag Realität machen, damit sie nicht nur spirituell sind, idealistisch sind oder eine religiöse Sache ist, dass ich in der Church mache, sondern überall in mein Leben hineinfließt. Und Leute, mehr als je zuvor, die Welt braucht die Kirche. Mehr als je zuvor. Wirklich. Und wir müssen uns einmischen. Und wir müssen diese, wenn wir singen, der Name in Jesus, was bedeutet, dass der Name in Jesus wunderbar ist? Ja, was bedeutet das wirklich? Und stellt dich diese Frage und lass das, diese ganze Sache hineinfließen in deinen Alltag. Amen. Lass uns das einfach gemeinsam machen. Amen. Cool. Ich werde einen langen Bibelabschnitt lesen. Ich hoffe, dass ihr nichts dagegen habt, Bibel zu lesen in der Kirche, in der Gemeinde. Na, ich mache das immer wieder, weil ich habe entdeckt, dass heutzutage nicht mehr so modern ist, zu Hause eine Bibel zu lesen. Ja? Und so, ich habe gedacht, das machen wir dann vermehrt in der Church, ja? in der Gemeinde. Aber vielleicht noch kurz, ich weiß nicht, wann ich das erste Mal in diesem Gebäude war, wahrscheinlich war vor circa 20 Jahren, habe ich ein Treffen gehabt hier mit einigen Freunden aus der Schweiz, aus Frankreich, Walter Dürr und Pierre Kranger und Jean-Marc Potenti und so weiter. Und da war dieser einen Mann, Hans-Peter Pache, dabei. Ja. Und wir haben uns ineinander verliebt, ja. Und wir sind seit damals, jedes Jahr sind wir zusammengekommen und wir haben uns ausgetauscht. Es ist eine wunderbare Zeit. Ich habe den Hans-Peter so schätzen gelernt und ich liebe ihn. Wir sind wirklich von sowas von unterschiedlichem Hintergrund und Art und Weise, aber ich wurde so bereichert durch ihn und dann habe ich Rüdiger auch kennengelernt und dann habe ich die Gemeinde hier kennengelernt, dann habe ich angefangen mit meiner Frau bei den MCs zu sprechen und darum bin ich hier, ja, eigentlich die Hauptsache sind für mich die MCs ab morgen und sie werden unsere Opfer sein und heute Nachmittag spreche ich zu einer Gruppe von Männern, der Robert hat mich eingeladen, Gianni kommt und spricht zu unseren Männern, so wir werden über Mut sprechen und über Einschüchterung. Oder was kann man machen? Wisst ihr, erfolgreiche Menschen sind die Leute, die schaffen, Entmutigung und Einschüchterung zu überwinden. Sind nicht die Leute, die begabt sind. Weil es gibt viele Leute, die begabt sind, die total entmutigt sind und eingeschüchtert sind. So, wenn du Mann bist und nicht dabei bist heute, dann verpasst du was. Um 16 Uhr sind wir hier. Und ich weiß nicht, ob der Robert hier ist jetzt oder in der nächsten Session. Dann kannst du vielleicht dabei sein. Okay, 1. Samuel Kapitel 17. Die Geschichte, dass ich geliebt habe, als ich als Kind in der Church aufgewachsen bin und in der Sonntagsschule hat geheißen bei uns, das war meine Lieblingsstory. Ja. Die Philister sammelten ihre Truppen bei Soko im Gebiet des Stammes Juda zum Krieg. Sie schlugen ihre Lager bei Ephes Damim auf zwischen Soko und Asika. Auch Saul rief seine Soldaten zusammen. Sie lagen ein im Eichental. Das könnte auch in Österreich sein, Eichental. Von Name her. Und stellten sich in der Schlachtordnung auf. An einem Bergkamm standen die Philister am Hang gegenüber die Israeliten. Zwischen ihnen lag das Tal. Da trat aus dem Heer der Philister ein einzelner Soldat heraus, Goliath, aus der Stadt Gath. Er war über 3 Meter groß. Gerüstet war er mit einem Helm, einem schweren Schnuppenpanzer und mit Beinschienen, alles aus Bronzen. Dazu hatte er sich noch eine bronzene Lanze auf den Rücken geschnallt. Sein Brustpanzer wog 60 Kilogramm. Sein Speer war so dick wie ein kleiner Baum. Und allein die Eisenspitze der Speere war über 7 Kilogramm schwer. Vor ihm her marschierte ein Schildträger mit einem riesigen Schild. Goliath stellte sich den Israeliten israelitischen Schlachtreihen gegenüber auf und brüllte: Was wollt ihr hier eigentlich mit eurem ganzen Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid nur Knechten Sauls. Los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn runter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber wenn ich ihn erschlage, dann sollt ihr uns als Sklaven dienen. Ja, ich fordere euch alle Israeliten heraus. Wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann? Als Saul und seine Soldaten das hörten, erschraken sie und bekamen große Angst. Jetzt machen wir einen Sprung zu Vers 32. Da kommt dieser junge Knaben David. Er wollte nur Brot oder Käse zu seinen Brüdern ins Schlachtfeld. Und er beobachtet das von der Ferne und er ist entsetzt und er ist ein bisschen frech, ja. Ein bisschen frech. Ich erinnere mich, als ich raus aus der Bibelschule war, wenn man in der Bibelschule gewesen ist, dann bekommst du irgendwie Ideen, dass eigentlich du, die Erweckung, habe ich gedacht, ist noch nicht nach Österreich gekommen, weil ich noch nicht da war, ja. Also, und da bist du ein bisschen frech, ja. Und es gab einen Mann, der mein Mentor war, einen älteren Prediger, und der hat mich angeschaut eines Tages und gesagt: Gianni, du bist schon ein bisschen arrogant, ja. Und ich habe dort Eindruck, ich dachte, du bist mein Freund. Er hat gesagt: Ja, aber jemand muss dir das sagen, dass du arrogant bist. Und er hat gesagt: Aber wenn du das nicht ein bisschen wärst, würde ich mich Sorgen machen, wenn du angepasst wärst. Also, ich habe meine Lektion gelernt, aber David kam und bitte hört euch an, wie der Befreier Israel klingt. Nicht so irgendwie, gut diplomatisch und so. Mein König, sagte David zu Saul, von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, Da steht vor dieser Profi, Krieger, dieser Junge, und er redet so: Wir müssen uns nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Ja, das ist unmöglich, antwortet Saul, der König. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind. Ja, aber ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Doch David ließ nicht locker. Wie cool ist das? Wer ist so eine Person, die nicht locker lässt? Sturkopf. Ein, zwei, drei. Die anderen wollen das nicht zugeben. Ja, mach mal, Gott sucht solche Leute, weil die anderen passen sie zu schnell an. Du bist noch, und dann doch David liegt locker. Als ich die Schafe und Ziege meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe, ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte es wegzuschleppen wollten. Dann lief ich ihn nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul. Und jetzt alle Leute, die Tierliebhaber sind, bitte Ohren zu, stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen. Und diese Philister soll es nicht anders ergehen, denn er hat sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig gemacht. Der Herr, der mich aus den Klauen der Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Schließlich gab Saul nach: Na gut, schlimmer kann er nicht werden, so ungefähr. Du sollst mit ihm kämpfen, möge der Herr dir beistehen. Heute will ich über dich sprechen. Mit Absicht über dich sage ich das, weil ich werde über dich persönlich sprechen. Der Titel von meiner Predigt heißt Stärke in der Einsamkeit. Stärke in der Einsamkeit. Und ich predige eine Predigt eigentlich, die nicht mein Typ ist. Ich bin nicht der Typ, der über Einsamkeit spricht, weil ich bin eher extrovertiert, Und ich denke mit Leuten, Ich denke am besten laut mit anderen Leuten. Meine Frau ist das Gegenteil. Sie ist introvertiert. Sie denkt allein, Und ich habe sehr viel gelernt in den letzten Jahren über den Unterschied zwischen introvertierter Leute und extrovertierter Leute, So, ich predige eigentlich heute eine introvertierte Predigt. Aber ich habe entdeckt, dass beide Introvertierten, sagt man auf Deutsch, und Extrovertierten müssen ein bisschen voneinander abbekommen. Es ist nicht nur die Introvertierten, leider ist meistens so, die müssen lernen, sich zu benehmen wie Extrovertierten. Es gibt sicher Leute hier, die sagen: Gianni, ich habe es gelernt, wie ich unter Extrovertierte überlebe, ja. Und ich glaube, ja, wirklich, die meisten Kirchen sind für Extrovertierten gemacht. Aber wisst ihr, ich glaube, dass wir wirklich lernen müssen, und besonders für die Extrovertierten ist diese Predigt heute. Normalerweise sollte ich danach einen Aufruf machen für alle Extrovertierten nach der Predigt. Weil eigentlich, ich will über diese Einsamkeit sprechen, und ich würde so gerne, dass am Ende von dieser Predigt, dass jeder nach Hause geht und eine ganze Sicht über Einsamkeit oder über Alleinsein, weil Einsamkeit ist sicher einsam fühlen, ist ein negatives Gefühl. Aber ich hoffe, dass jeder hier die Zeit, diese Zeit des Alleinseins, und manche von euch, die nach Hause gehen heute, du bist vielleicht Single oder du bist verwitwet oder geschieden und du bist allein in deiner Wohnung heute. Ich hoffe, dass heute nach dieser Predigt du nach Hause gehst, die Tür zumachst und du sagen wirst, yeah, ich bin allein. Ja, wie Kevin allein zu Hause. Ja, ich bin allein. Einige von euch, die die Bibel schon kennen, wissen, worauf ich mich beziehe, warum ich diese Geschichte gelesen habe. Aber wisst ihr, Kirche an sich ist Mehrzahl. Ist etwas, die Mehrzahl ist. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Jesus hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Ich glaube, es ist unmöglich, du bist Licht der Welt. Ja, stimmt, kann man auch sein, muss man sein in Kleinem. Aber dieses Licht wird nur das sein, was Gott gemeint hat, wenn wir ganz, ganz stark an dieses Wir glauben. Ja, es ist sehr wichtig, dass wir an Wir glauben. Kirche ist Mehrzahl, Kirche ist Wir. Und ich hoffe, dass du das so lebst. Ja, Kirche ist nicht der Ort, wo man hingeht am Sonntag und dann gehe ich zurück nach Hause. Kirche ist zentral, ist nicht Peripherie, sondern Zentrum. Ja, darum war die Bundeslade, darüber spreche ich auch über das Haus Gottes in den MCs, die Bundeslade und das Zelt Mose war mitten in Israel und alle Zelte Israel waren rund um dieses Zelt gebaut. War von Anfang an, Gott wollte sagen, liebe Menschen, Kirche ist nicht irgendwo auf der Seite und das Leben, dein Beruf und deine Familie im Zentrum, sondern Kirche ist Zentrum und aus dem heraus lebt man. Darum hat David, der König David, Gottes Gegenwart, das Haus gesagt, besser ist ein Tag in deinem Haus als tausend sonst woanders. Ja? Das heißt, ist der Ort, wo wir leben. Aus dem Haus Gottes heraus sind wir Familie. Aus dem Haus Gottes heraus arbeiten wir. Und es ist nicht der Ort, wo wir gehen, sondern es ist der Ort, wo wir wohnen. Ja, Psalm 23. Und ich darf in dein Haus immer wohnen. Eines Tages hat Gott zu mir gesagt, Gianni, ist mein Haus auch dein Haus oder ist dein Arbeitsplatz? Und zu dieser Zeit war mehr mein Arbeitsplatz. Gott hat gesagt, Gianni, ich will, dass du in mein Haus wohnst. Dass du dort wohnst, wo ich wohne. Ja, so, es ist nur ein Wir. Es ist nicht der Ort, wo wir hingehen, sondern ist der Ort, aus welchem wir leben. Und es kann sein, dass wir Events haben, wo wir alle zusammenkommen. Aber ihr seid Lukaskirche die ganze Zeit. Wenn du in der Früh aufstehst, bist Lukaskirche. Bist nicht erst heute nur, ja. Aber das wissen wir wahrscheinlich. Und das ist sehr, sehr wichtig. Aber wisst ihr, die Stärke von einer Gemeinde erkennt man an zwei Dingen. Die Fähigkeit, mit den Schwachen umzugehen. Ein Beispiel habe ich vor kurzem erlebt. Wir haben eine 2 Wochen Gebet gehabt, so intensiveres Gebet. Und das sind einige Leute, die sitzen in diesem Gebetskreis und die haben noch nie erlebt in ihrem Leben, dass man eine Stunde beten kann. Diese Frau hat gesagt, ich weiß nicht, was ich in einer Minute sagen kann, geschweige eine Stunde. Was sagt man in einer Stunde, ja? Und sie war total perplex, wenn Leute einfach gebetet haben, lange gebetet haben. Und sie hat zu mir gesagt, Gianni, ich war so eingeschüchtert. Meine Güte, ich werde Jahre brauchen, bis ich sowas mache. Aber wisst ihr, das passiert, wenn wir gläubige Menschen in einem Gebetskreis sind und wir merken nicht, dass einer, der da ist, der frisch zum Glauben gekommen ist, hat keine Ahnung, wie man betet. Hat nur aus einem Buch gebetet und wir warten nicht. Wir machen nicht Raum für den Schwachen mitzugehen. Die Stärke von dieser Gebetsgruppe ist nicht, wie lange die Profis gebetet haben, sondern haben wir diesen Mann und diese Frau mitgenommen. Und in allen Bereichen der Gemeinde ist so. Was macht darum? Gott messt immer sein Volk nach. Was macht hier mit den Schwachen und mit den Armen? Und die andere Sache ist, die Stärke von einer Gemeinde erkennt man an die Hingabe, jedes Einzelnen stark zu sein oder stark zu werden oder zu wachsen. Die Hingabe oder diese Absicht, jedes Einzelnen stark zu sein. Die Stärke der Gemeinde erkennen wir durch die Stärke jedes Einzelnen. Und darum ist es sehr wichtig, dass jeder von uns wirklich geistlich stark sein will. Weil wenn du das tust, dann du fügst Stärke an die ganze Gemeinde. Aber es gibt eine Gefahr, wenn wir nur in die Menge leben, in die Crowd leben, in die Gruppe leben, dass wir uns entwickeln nur in der Gruppe und nicht in unsere persönliche, als persönliche Individuen. Und in dieser Geschichte haben wir gemerkt, und ein bisschen später sage ich etwas dazu, dass eigentlich die ganze Armee Israel, wenn David zu den Schlachtfeld kam, die Bibel sagt, dass das Volk Israel und die Armee Israel war bereit zum Kampf. Und David schaut zu und sagt, naja, ich bin zu spät, ich kann mich nicht einmischen, ich warte, bis der Kampf vorbei ist. Und was er beobachtet, ist etwas, das sehr interessant ist. Weil der Philister kommt heraus und er fordert den Einzelnen heraus. Und die Gefahr, wenn wir als Kirche leben, in dieses Wir, in dieses absolut notwendig Wir, dass wir vergessen, dass jeder Einzelne von uns ganz, ganz, ganz wichtig ist. Die Individuen ganz wichtig sind. Und dass wir eine geistliche oder persönliche Identität nicht einfach nur in der Gruppe entwickeln können. Weil das hält nicht. Letztendlich, du bist das, was du bist, wenn du allein bist. Und darum hat Gott großes Interesse in unserem Alleinsein, großes Interesse in diesen Momenten, wo du einsam bist, dabei zu sein. Wisst ihr, Authentizität, wer ich wirklich bin, entwickelt sich, wenn ich allein bin. Nicht, wenn ich in der Gruppe bin. Eines Tages war ich vor vielen Jahren in England, das war so interessant. Mein Zug war verspätet und ich sitze und warte, wann bewegen wir uns? Und dann plötzlich merke ich, wir bewegen uns. Wow, ich war so froh, endlich, ja, nach langem Warten. Und dann plötzlich habe ich einen Schock gehabt, weil der Zug neben mir hat sich bewegt. Habt ihr das einmal erlebt? Du denkst, und es hat ein bisschen auch gewackelt, weil es war so stark, dieser Zug von dem Zug nebenan. Ich habe gedacht, wir bewegen uns. Und ich war so enttäuscht. Ich war da. Und du kannst mitten in der Gemeinde sein. Und du denkst, super, es tut sich was in meinem Leben. Und alles bewegt sich um dich. Und plötzlich manchmal in gewisse Situationen des Lebens merkst du, ah doch nicht. Und wenn du so eine Person bist, die gerne in der Menge ist, ich bin gerne unter Leute. Wie gesagt, das Gegenteil von meiner Frau. Sie ist auch gerne unter Leute. Aber sie ist auch gerne allein. Es ist für mich so wichtig, dass ich auch diese Momente habe, wo ich allein bin, wo ich mich wirklich fragen kann, was glaube ich wirklich? Darum, wenn Jesus zu Martha und Maria gekommen ist, ich glaube, es war Martha, die rausgekommen ist und sie enttäuscht war, oder? Und dann sie hat Jesus gesagt, wo warst du? Wo warst du? Wenn ich dich gebraucht habe, wo warst du? Und Jesus hat diese Enttäuschung gemerkt und dann hat Jesus gesagt, dein Bruder wird wieder leben. Und dann holt sich was heraus, was sie in der Bibelschule gelernt hat und sie hat den Spruch, ja, ich glaube, er wird auferstehen und so weiter und so fort. Und dann Jesus sagt, aber glaubst du das wirklich? Und sie glaubte das nicht eigentlich. Ja. Aber Gott hat keine Probleme, wenn wir diese Frage falsch beantworten. Weil Gott will, dass wir wissen, wo wir stehen. Ich weiß es nicht, wie viele von euch, wenn sie allein sind, sie denken sich, wenn die Leute in der Kirche wissen würden, was in meinem Kopf vorgeht. Vielleicht gibt es jemanden, der das sagt, ich weiß gar nicht, ob es Gott überhaupt gibt, ob diese Sache, wie das nicht alle erfunden haben eigentlich. Oder was immer. Wisst ihr, Gott hat keine Probleme damit. Wisst ihr warum? Weil er liebt, da reinzukommen, wo wir allein sind, allein überlegen und diese Dinge überlegen. Wir manchmal sagen, wir halten Gott raus und Gott sagt dann, genau in deine Einsamkeit will ich. Deine Einsamkeit, wo du allein bist, wo du
in dich hinein denkst, da will ich hinein, da bin ich voll dabei und ich schäme mich nicht. Ich denke nicht, wow, bitte, was denkst du dir da? Überhaupt nicht. Weil Gott weiß, dass eigentlich, wer wir wirklich sind, ist da, wer wir sind, wenn wir allein sind. In unserer Einsamkeit. Wenn wir nicht in der Gruppe sind und wir singen die Lieder, weil alle singen und die werden alle glauben, dass ich komisch bin, wenn ich nicht mitsinge und nicht aufstehe und wenn ich sitzen bleibe. Alles in mir wird sitzen bleiben, aber alle stehen auf, da stehe ich auch auf. Und wenn wir alles nur so erleben, was spirituell ist, dann entwickeln wir nicht uns selbst, wie wir sind.
Gesundheit.
Deine Beziehung zu Gott ist das, was du erlebst, wenn du allein bist. Deine wahre Beziehung zu Gott ist nicht das, was du in der Gruppe erlebst. Wir leben das auch in der Gruppe aus. Aber das, deine Beziehung zu Gott ist das, was du hast, wenn du allein bist. Und wenn du denkst, na Gianni, wenn ich allein bin, ich singe nie Lieder. Ich habe keine Predigt. Also ich denke ganz was anderes. Und Gott sagt, okay, lass uns dort anfangen. Weil das ist alles, was authentisch ist. Das ist echt. Und wir müssen uns die Zeit nehmen für das, was echt ist in unserem Leben. Gott ist hochinteressiert an das, was in unserem Leben echt ist. Und wenn dein echt ist, Gott, ich glaube, nur 20% von das, was wir in der Kirche tun. Gott sagt, gut, 20% kann man damit was machen. Gott sagt nicht, was echt?
Das war österreichisch wahrscheinlich.
Und Intimität mit Gott ist es nur möglich allein. Hast du versucht, intim mit deiner Frau zu sein in der Gruppe?
Das geht nicht. Naja, das wäre peinlich. Also nicht angebracht.
Und Intimität mit Gott ist sehr wichtig. Ist etwas, die eigentlich die Grundlage ist von das, was wir tun, wie wir zusammenkommen. Diese Intimität, die wir mit Gott haben. Das, was du erlebst, wenn du allein bist mit Gott. Sind wir Anbeter erst, wenn wir in der Gemeinde sind? Oder sind wir Anbeter, weil wir wirklich Anbeter sind? Bewunderst du Gott außerhalb dieser Lieder, die wir singen? Weil das ist, wisst ihr, wir haben Anbetung verpackt in die Zeit, dass wir in der Church, und das ist auch cool heute, die Band ist so super. Ich habe so Gott anbeten können heute hier. Weiß nicht, wie es euch geht, es ist super. Das ist eine Form der Anbetung. Aber Anbetung ist das, was wir tun, wenn wir nicht hier sind. Und der Gefahr, dass wir sagen, das ist Anbetung, ja, ist sehr groß. Ist sehr groß. Und Gott, Jesus sagte zu dieser Frau, Gott sucht die wahre Anbeter, die wirklich ihm anbeten wollen. Das sollte jetzt nicht eine, bist du ein wahre Anbeter oder nicht? Nein, es ist einfach eine Herausforderung an uns, dass du sagst, okay, wo ist die Anbetung? Wo ist die Bewunderung von Gott in meinem Leben, wo keiner mich sieht, wo keiner da ist? Wir haben gelesen, David sagte, der Grund, warum er gegen Goliath kämpfte, sagt, als ich die Schafe und Ziege meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel und er hat gegen diese gekämpft und dann lief ich ihm nach. In dem Moment, Leute, es war niemand, der zugeschaut hat. Da war nicht einmal jemand von der Gemeinde, die ihm applaudiert hat. Hat niemand zugeschaut, er war ganz allein. Er hat das gemacht, weil er war so ein Typ. Er hat gesagt, ich werde mich nicht berauben lassen. Und manche von euch zum Beispiel vielleicht beten gerne in der Church, in der Gruppe. Aber es gibt Sachen in dein Leben, wo Gott sagt, fang an für dich und deine Familie und deine Arbeit, deine finanzielle Situation, für deine Gesundheit zu beten. Und du denkst, ich weiß nicht. Und Gott sagt, aber das ist das Wichtigste, dass du das in dein Leben tust, als Person. Ja? Und diese Kämpfe, die wir allein kämpfen, die sind absolut Gold wert. Und wisst ihr, manchmal, wenn du anrufst, wenn du jemand anrufst, einen Gebetspartner anrufst und die Anrufbeantworter antwortet und dann sagst du, jetzt rufe ich den Pastor an und auch der Anrufbeantworter antwortet und rufst alle und keiner ist da. Und du denkst, wo sind die Menschen, wenn ich sie brauche? Und Gott sagt, ich habe das alle orchestriert, damit keiner ans Telefon geht. Und du schimpfst über die Gemeinde. Ja, wenn man die Leute braucht, wo sind sie überhaupt? Ja, wo ist meine Live-Gruppe, meine kleine Gruppe, wenn ich sie brauche? Ich war ganz alleine. Und Gott sagt, ja, genau. Es war so geplant, dass du ganz alleine bist. Dass keiner am Telefon geht. Es ist cool, in einer Church so viel Hilfe zu haben. Ja, Seelsorge, Teams, die Leute, die richtig auf uns schauen und pastorale Hilfe. Aber manchmal ist es so viel, wir haben keine Chance, sowas zu leben wie David. Was sobald wir ein Wehwehchen haben, da gibt's Leute, die uns helfen. Und wir haben uns daran gewöhnt. Aber wisst ihr, manchmal in der Einsamkeit, wenn du allein kämpfen musst, wenn du das Gefühl hast, keiner versteht mich, das ist der Moment, wo du am meisten wachsen kannst. Das ist nicht der Moment zu jammern, zu murren und zu sagen, wo sind die Leute? Mein Mann versteht mich auch nicht. Und Gott sagt, es war so geplant. Die Männer sagen Halleluja. Es ist notwendig, manchmal, dass wir Siege in die Einsamkeit haben, damit wir Siege in die Öffentlichkeit feiern können. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Vor circa 14, 15 Jahren ist das passiert. Meine Frau Angela, die wird in der zweite Gottesdienst dabei sein. Sie bringt die Koffer noch vom Flughafen her. Sie war krank. Wir haben gedacht, es ist eine Grippe halt, ja, ein Virus oder sowas. Und dann ist es länger gegangen und sie hat immer gebrochen. Alles, was sie gegessen hat, ist wieder rausgekommen. Und dann war auch, sie konnte nicht mal Wasser trinken, ist wieder rausgekommen. Und einmal habe ich gedacht, das ist nicht gut. So, wir haben den Arzt gerufen und der ist gekommen und der hat meine Frau angeschaut und der hat gesagt, holen Sie den Krankenwagen so schnell wie möglich. Wir haben einen Krankenwagen geholt, sie ist in ein Krankenhaus geliefert worden. Und in diesem Krankenhaus war ein Mann von unserer Gemeinde, ein Chirurg, und der hat gesagt, Gianni, viel länger hättet ihr nicht warten müssen. Also ihr habt ein Glück, weil deine Frau hat so viel Flüssigkeit verloren, das war extrem gefährlich. Und ich habe gesagt, ja, echt, was ist? Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie untersuchen sie? Am nächsten Tag ruft er mich an und sagt, oh Gianni, wir haben Untersuchungen gemacht, wir haben das gefunden, was es ist. Deine Frau hat einen Gewächs auf der Nebenschilddrüse. Und das ist das. Und ich habe gesagt, okay, gut. Gut, wird operiert und so. Naja, zuerst einmal untersucht, dann wird rausgeschnitten und dann müssen wir sehen, was das ist. Ja, ob gutartig oder bösartig ist. Und ich sage zu ihm, was? Er sagt, ja. Wir wissen nicht, ob gutartig oder bösartig ist. Ich habe gesagt, Moment, habe ich gesagt. Du meinst, das könnte ein Tumor sein, ein bösartig. Ich habe gesagt, ja, auch. Wow, da war ich echt, ich war erschüttert. Ich habe gesagt, okay. Ich habe gesagt, na Gianni, was denn, wir werden rausoperieren, wir untersuchen das und dann melde ich mich bei dir. Bleib einfach zu Hause. Die Kinder waren sowieso, unsere Kinder waren klein, sie waren bei Freunden und ich war allein in der Wohnung. Wir waren gerade im Bau von unser Haus, wo wir jetzt wohnen. Boah, ich war so. Und in dem Moment sind alle möglichen Vorstellungen in mir losgegangen. Alles möglich, ja. Ich habe die Badewanne vollgemacht. Ich habe mich in die Badewanne gelegt. Also ich habe angefangen, als wir noch früh Nachmittag waren. Es war hell noch. Und ich war so lange im Wasser. Und es wurde dunkel im Zimmer, in dem Badezimmer, ja. Ich habe das Licht nicht angemacht, ja, es war dunkel. So lange war ich in der Badewanne und ich habe die Augen zugehabt und es war in mir war genauso finster wie im Raum. Ja. Und ich denke, boah, wie werde ich ohne meine Frau leben? Was mache ich mit drei Kindern ohne Angela? Wir bauen das Haus. Das muss man alles rückgängig machen. Und ich denke, und während ich denke, ich sinke immer mehr. Und plötzlich es war, als ob jemand im Badezimmer kommt und so bei meinen Ohren so macht. Und ich wach auf, so ungefähr von diesen Gedanken. Und Gott sagt zu mir, Gianni, was tust du? Was tust du da? Hey, was ist mit der Predigern? Gott ist unser Heiler. Was ist mit all diesen Worten? Was ist mit das, was du an alle anderen Leute gesagt hast? Hey, und es war in diesem Moment der Schwierigkeit, der Einsamkeit, dass Gott ist nicht zu mir gekommen mit Vorwürfen, sondern er hat gesagt, Gianni, ich zeig dir, was in dir ist. Und ich war, wow, ich habe nicht gedacht, dass es darauf ankommt, dass das ist das, was ich glaube. Das Erste, was ich denke, ist, wie lebe ich ohne meine Frau? Anstatt das Erste, was ich denke, ist, okay, meine Frau ist nach Österreich gekommen, um etwas zu machen. Es ist noch nicht getan, so. Sie wird lang leben und fang an zu reden über die Güte Gottes, über wer Gott ist und so weiter. Das habe ich alle anderen gesagt. Das mach mal! Wenn du eine böse Nachricht bekommst, dann wiederholst du nicht die böse Nachricht, die du schon weißt, ja? Du sagst das, was noch nicht ist. Und es war nicht in mir. Es war tief in mir, war ganz was anderes. Und in dieser Zeit der Einsamkeit hat Gott mir gezeigt, was in mir ist. Und nicht nur für diese Zeit, in welcher wir gelebt haben, meine Frau und ich. Sie lebt, es war nicht bosartig, es war gutartig und so weiter und so fort. Aber es war ein Moment, wo Gott mir gezeigt hat, Gianni, das ist, was in dir ist. Und es war aber in die Einsamkeit, wenn ich allein war, wenn ich hineingeschaut habe, das Gott mir gezeigt hat, damit ich erkenne, was in mir ist und ich etwas in mir aufbaue für die Zeit der Schwierigkeit, die Zeit der Not. Weil das Leben ist nicht, ob du schwierige Zeiten hast, sondern wir wissen, dass das Leben immer wieder diese Sache mit sich bringt. Und ich sollte irgendwann bald aufhören. Ja? 5 Minuten, okay, sehr gut, du bist mein Freund Klaus. Meine Frau und ich haben wir am Anfang voriges Jahr eine 4-monatige Auszeit gemacht. Meine Frau war überzeugt davon, von dieser Auszeit viel, viel früher als ich. Ich habe gedacht, wozu braucht man Auszeit von meinem Hobby? Also, wieso braucht man Auszeit? Und dann in der Auszeit habe ich erkannt, wie sehr ich diese Auszeit gebraucht habe. Ja? Wenn du voll im Busy bist, egal in welchem Bereich, auch in der Church, das ist nicht anders. Du kannst genauso fast eine Droge sein. Und ich war in London, 10 Tage allein in London, in diese einen kleinen Raum, das war durch einen Fehler, es war eh ein Einzelzimmer, das war kleiner als ein Einzelzimmer. Es war nur das Bett, ich konnte mich kaum bewegen, so ich bin mitten in diese 10 Tage, ich liege auf Bett, ich schaue auf die Decke, die weiße Decke, und mein Gehirn war so leer wie die Decke. Ja, wirklich. Ich habe gedacht, soll ich mich jetzt Sorgen machen, oder? Weil es war echt leer. Mein Gehirn war leer. Ja, ich habe nichts gedacht, wenn es möglich ist, sowas. Und ab dem Moment, ab diesem einen Tag, alles, was Gott zu mir gesagt hat, alle die Bücher, die ich gelesen habe, Dinge, die ich gehört habe, plötzlich waren sie für mich. Und nicht nur für mich durch mich. Weißt du, wenn man irgendwas liest, ja genau, super Predigt, ja genau, das werden wir umsetzen, oh, ja, was auch immer. So, gell? Und plötzlich in diese Zeit des Alleinsein war so. Und vielleicht gibt es jemand hier, der so auch die Beziehung zu Gott lebt. Und Gott sagt, ich will, dass er es so macht. Und hier bleibt. Bei dir bleibt. Vielleicht bist du Single. Es sind sicher einige Single in der Church hier. Und du denkst, was ist los mit mir? Ich bin Single. Du hast eine großartige Chance, allein zu sein und viele Sachen viele Kämpfe allein zu gewinnen, damit du eines Tages in die Öffentlichkeit Sachen machen kannst. Ich glaube, das mach mal. Single-Menschen wollen so schnell wie möglich aus diesem Single-Sein heraus. Und ich weiß, es ist nicht immer einfach. Aber wie wäre es, wenn du sagst, ich werde jetzt wirklich, wirklich Gott ganz bewusst kennenlernen, ganz neu in meinem Alleinsein. Können wir beten miteinander? Ich würde euch bitten, die Augen zu schließen, ganz kurz. Vater, ich danke dir für die Lukaskirche, Lukasgemeinde. Ich danke dir für diese Gruppe von Menschen, Männern und Frauen, die hier sind. Ich danke dir für die Stärke von dieser Gemeinde. Ich bitte dich, Herr, dass diese Gemeinde aber eine Gemeinde sein wird von einer Gruppe von Leuten, die dich einzeln kennen. Vater, ich bitte dich, dass die Zeit, dass die Beziehung, die sie mit dir haben, jeder Einzelnen eine Beziehung sein wird, die genauso stark ist, für sich persönlich, jeder Einzelne, als sie das erleben als Kirche, wenn sie zusammenkommen am Sonntag. Ich bitte dich, Herr, dass die Leute, die hier das Gefühl haben, ich kämpfe ganz allein und keiner versteht mich, ab heute, sie werden dieses Bewusstsein haben, wow, ich habe die Chance, trainiert zu sein, nicht nur um Sieger zu sein in meiner Situation, über die Dinge zu stehen, sondern auch für andere Menschen. Ich bitte dich, Herr, dass die Leute, die denken, mein, wenn anderen wissen würden, was ich in meine, wenn ich allein bin, was ich denke, was in mir vorgeht, wow, da würden Leute geschockt sein. Vater, ich bitte dich, dass diese Menschen dich hineinlassen in diese Prozesse in ihr Leben. Dass sie das nicht ganz allein machen ohne dich, dass sie dich hineinlassen, weil du Interesse hast an alle diesen Momenten, an diese Momenten der Zweifel auch, Momenten der Überlegungen. Und ich bitte dich für alle Extrovertierten, die ständig unter Leute sind. Und die Beziehung, dass sie mit dir leben, nur unter Leute ist. Ich bitte dich, dass wir alle zusammen umkehren und wir die Einsamkeit suchen. Ich bitte dich, Herr, dass die Leute heute, die immer in der Gruppe alles leben, dass sie anfangen werden, die Einsamkeit, dieses Alleinsein zu suchen. Dass sie die Zeit machen werden dafür. Amen. Over to you.